Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Zeitpolster-Podcasts über das clevere Älterwerden. Ich darf heute Sophie Rosentreter bei uns begrüßen, die in Deutschland sehr bekannt ist, in Österreich vielleicht ein bisschen weniger. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir dich heute hier zu Gast haben. Sophie, du bist, wie heißt das so schön in der Beschreibung, du bist eine Demenzaktivistin. Erklär doch das mal, wer bist du und was ist eine Demenzaktivistin?
Ja, also dieser Titel wurde mir irgendwann von irgendeinem Journalisten oder Journalistin gegeben und ich fand das eigentlich ganz gut, weil ich mich für ein anderes Bild in der Gesellschaft der Menschen mit Demenz aktiv einsetze und das, wie es so gesehen wird, nicht hinnehme und mich in Form von Vorträgen, Filmen, auch Interviews, Büchern und so weiter dafür einsetze, dass Menschen mit Demenz in die Mitte unserer Gesellschaft gehören und nicht irgendwo weggesperrt und mit einem Zaun drumherum verwahrt.
Also dieses, da steckt schon ganz viel drin, gell? Und du kommst da mit dem Thema Film und Vorträge und Speakerin zu diesem Thema und machst da ganz viel. Da spiegelt sich ein bisschen auch deine eigene Geschichte damit, oder? Also du warst Model, du warst MTV TV-Star, hast im Fernsehen ganz viel mit Moderationen gemacht und warst quasi ein Gesicht, das extrem viele Menschen kennen. Aber wie kommt denn das alles zusammen?
Es sollte so sein. Manchmal kann man erst rückblickend dann verstehen, wieso das Leben so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und jetzt macht alles Sinn. Ich bin damals so ein bisschen so reingestolpert in dieses Modelsein. Eigentlich wollte ich irgendwie noch Tierärztin oder prima Ballerina werden. Ich war mir noch nicht sicher mit 15. Und dann bin ich da irgendwie über die Mutter eines Klassenkameraden, die hat gesagt, komm, du mach doch mal mit bei Gottschalk, bei so einem Model Contest. Und schwuppdiwupp war ich dann in Paris, in London, Athen. Danach war ich dann eben MTV-Moderatorin und habe das alles gerne angenommen, habe aber nie gemerkt, dass das mich wirklich im Inneren befriedigt. Ja, es war ein Beruf, den ich jeweils gefüllt habe. Und dann im Jahr 2000 ist meine Omi an Alzheimer erkrankt und hat sich sehr merkwürdig verhalten. Und da bin ich zurückgekommen und habe diese Pflege mit meiner Mutter und meinem Vater mit übernommen, aber hauptsächlich meine Mutter. 7 Jahre hat sie in der Häuslichkeit gelebt, 2 Jahre noch im Pflegeheim. Und wir haben in dieser Zeit wirklich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können, weil wir es nicht besser wussten. Damals gab es zwar auch schon Pflegestützpunkte und Alzheimer-Gesellschaften, aber bei Weitem waren die nicht so sichtbar. Diese Hilfsangebote, die es heute gibt, und man hat die einfach auch nicht angenommen. Und und dann bin ich im Heim meiner Großmutter auf die Idee gekommen, dass ich Filme für Menschen mit Demenz machen möchte, weil Omi sich da doch vor dem Fernseher, von dem sie geparkt wurde, immer sehr abneigend und ablehnend verhalten hat. Und da ich Filme konnte, dachte ich, ich mache es genau anders und mache einen warmen Bilderteppich ohne viele kognitive Fähigkeiten, die da verlangt werden. Und so habe ich dann meine erste Firma gegründet, Ilses Weite Welt. Meine Großmutter hieß Ilse. Und schwupps, hatte ich eine Berufung.
Ja, wunderschön. Wir haben ein kleines technisches Thema, glaube ich. Hast du Vögel im Raum?
Hört man die? Also nicht in diesem Raum, sondern im gegenüberliegenden Raum. Warte mal kurz, ich gehe mal kurz die Tür zu machen.
Ja, super.
Wählen Sie dich, Kiba und Müsli. Da wir keine Hunde haben können, weil ich zu viel unterwegs bin, haben wir wenigstens Wellensittiche. Meine 12-jährige Tochter wollte unbedingt Tiere. Und da ich früher auch Wellensittiche hatte, sind es jetzt 2. Man wird sie leider noch immer hören. So, ja. Diese, also Tür ist zu, aber sie sind laut, ja, und voller Lebensfreude.
Alles gut, sehr gut. Du bist also von diesem Thema, ich sage jetzt mal, am Bildschirm sichtbar zu sein, also vor der Kamera zu stehen, hast du dann aufgrund der eigenen Geschichte und der Erfahrung mit deiner Oma den Schritt gemacht, hinter der Kamera zu stehen und da völlig neue Materialien entwickelt auch. Also wenn man diesen Schritt geht, da steckt ja ein großer Prozess dahinter auch. Was macht es denn aus? Also worum geht's denn da dabei? Sind das Haltungen, die da wichtig sind? Sind das Ideen, was ist denn der Moment, der die Dinge da verändert?
Ja, ich glaube, davon kannst du auch ein Vogellied von singen. um bei meinen Vögeln zu bleiben. So, ja, das ist, glaube ich, diese innere Stimme, der man dann doch folgen sollte, weil die hat meistens recht. Das ist so auch meine Lebenserfahrung. Diese Intuition, dieses Bauchgefühl, wie auch immer man es nennen mag. Diese Idee kam und ich habe es von innen heraus gespürt. Das ist mein Weg. Es war dieses Calling. So, und natürlich haben mir alle einen Vogel gezeigt und haben gesagt, Sophie, du hast einen guten Job, arbeitest als Redakteurin, kannst wieder vielleicht auch vor der Kamera, mach doch irgendwie das, was du kannst, so ungefähr. Wieso willst du denn Filme für Menschen mit Demenz? Das ist doch total irrsinnig, sowas gibt es nicht. Lass mal. So, und umso mehr Gegenwind ich bekommen habe, umso mehr habe ich nach innen gehorcht und umso lauter wurde diese Stimme. Und wenn man das spürt, dann bitte nicht von außen abhalten lassen, sondern ich möchte das Leben spüren, ich möchte Schiffbruch erleiden und dann aus eigener Kraft wieder aufstehen, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, neu umsetzen und ich möchte das Leben spüren, so, und den Lebenssturm, und manchmal ist er gegen dich und manchmal hast du Rückenwind, so, und in dem Moment hatte ich innerlich Rückenwind und den spüre ich noch immer. Und es ist nicht immer einfach.
Ja, da sagst du was Wichtiges. Also ich bewundere da deine Energie, zu sagen, auch die Verantwortung zu übernehmen, auch hinzufallen, wieder aufzustehen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, oder hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das gehört ins Handeln, ins unternehmerische Tun überall auch mit dazu. Du hast genau diesen Weg oder dich genau für diesen Weg entschieden. Aber da steckt ja auch nochmal was drin, zu sagen, dieses Thema Demenz. Also wie du sagst, die typische Reaktion wäre gewesen, ja, geh zurück in deinen Beruf, mach das, was du kannst. Aber da war was, das dich gerührt hat, das dich bewegt hat. Das würde mich noch ein bisschen interessieren.
Okay, verstehe. Dann meinst du wahrscheinlich dieses Sein mit Menschen mit Demenz. Also das erste Mal, als ich das Heim meiner Großmutter betreten habe, das war auch das erste Mal, dass ich mit Ende 20 diesem Thema Alter, Pflege, Krankheit, Tod so begegnet bin, so in Fülle begegnet bin. Und ich habe dieses Heim als Zombieland empfunden. Ich habe es total verstörend und verschreckend empfunden. Ich habe Geräusche gehört, die ich noch nie vorher gehört habe. Ich habe Gerüche gerochen, die ich nie riechen wollte. Ich habe Verhalten gesehen, Menschen, die sich selber geschlagen haben. Und das war alles, das war so eine Wucht und ich wurde so erschlagen. Deshalb bin ich heute auch dafür, kurzer Exkurs, dass diese Themen in Kindergärten und in Schulen reingehören, weil es ist doch Leben. Und zum Leben gehört Alter, Krankheit, Pflege, Tod. Das ist doch Teil des Lebens so. Also, und dann habe ich durch das ganze Wissen, was ich mir angeeignet habe, ich habe auf einmal gesehen, dass es Kunsttherapie, Ergotherapie, Musiktherapie gibt, dass es Kommunikationsformen wie die Validation und Co. gibt. Und auf einmal, also heute sind Pflegeheime meine Tankstellen. Nicht, weil sie schön sind architektonisch, die wenigsten sind das, sondern weil dort Menschen mit Demenz sind. Und einem Menschen mit Demenz zu begegnen, wirklich zu begegnen, das heißt, du musst dich vorher quasi leer machen, zentrieren, alles loslassen, was du an Launen so mitnimmst, und ganz bei dieser Person sein. Wenn du wirklich mit dem Herzen schaust und achtsam bist und innehältst, dann bekommst du eine Begegnung, die so echt ist, wie wir es in unserer Gesellschaft kaum im Alltag haben. Und dann einen Menschen mit Demenz zu erreichen und ein Lächeln zu bekommen, dann weißt du, der sieht dich, der meint es ernst. Weil wir alle nehmen Rollen ein im Alltag. Ja, ich bin jetzt diejenige, die interviewt wird. So, du bist der Moderator. Später bin ich Mutter, dann bin ich Arbeitskollegin, wie auch immer. So, wir nehmen alle Rollen ein. Und in einer Demenz kannst du keine Rolle mehr einnehmen, sondern du bist total echt. Und du bist das, was du in dem Moment empfindest und oft eben auch getriggert vom Außen. Das heißt, wenn ich ankomme und versuche, die nette Schwiegertochter zu sein und eigentlich innerlich total genervt bin, weil mein Tag schlecht lief, dann wird mir die Person mit Demenz das spiegeln, dass ich nicht echt bin. Sie wird mir nicht vertrauen. Und insofern, das ist so schön, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man loslassen und kann man wieder ins Spüren kommen, ins Gefühl und im Anker im Jetzt werfen. Ich will diese Krankheit nicht verschönigen, ja. Ich will nur ein anderes Bild auch zeichnen.
Jetzt bei Zeitpolster arbeiten wir total viel mit Freiwilligen, haben viel mit Angehörigen zu tun und hören natürlich auch sozusagen, es ist total verstörend manchmal, es ist anstrengend. Und dann gibt es eine Situation, quasi so dieses erste Mal in Kontakt kommen. Da übernimmt eine freiwillige Person eine Anfrage und sagt, okay, dieser Mann mit Demenz, ich gehe dahin, die Frau, die den 24 Stunden, 7 Tage die Woche intensivst betreut, die hat dann 2 Stunden frei, 3 Stunden frei. So, jetzt kommt der das erste Mal dahin. Wie bereitet sich die Person denn vor darauf?
Also schön wäre, etwas Biografisches sozusagen mit in petto zu haben, in dem imaginären Handwerkskasten neben einem. Das heißt, am besten vorher fragen, was hat er denn für einen Beruf gemacht? Was waren seine Hobbys? Welche Musik hat er gehört? So, dann hat man so ein bisschen was, womit man Anker werfen kann. Aber nochmal, ich würde die eigenen Erwartungen und den eigenen Druck runterschrauben. Das, was Menschen mit Demenz wollen, ist echte Nähe. So, und die muss ich nicht füllen, diese Nähe oder den Raum in dem Moment mit wahnsinnig viel Reden. Weil gerade in einer Demenz gehen ja die kognitiven Fähigkeiten zurück und die Sprache ist nun mal das Transportmittel der Ratio. Und also alles andere geht. Poesie, Berührung, Tiere, wenn man einen Hund hat, einen Hund mitnehmen. So, oder vielleicht auch mal ein Spiel mitnehmen, eine Zeitschrift von Firmen mitnehmen. Manchmal ist es auch, oder bei der ersten Begegnung, ich würde immer meine Hand mit auch anbieten. Sie anbieten, wenn sie genommen wird. Zu 99% wird sie genommen. Das ist so ein Automatismus. Dann festhalten und dem Menschen mit Demenz entscheiden lassen, wann ich wieder loslasse. Dann ist schon mal eine Nähe da. Und ich war neulich mit einem meiner Mentoren, dem Erich Schützendorf, der schreibt auch tolle Bücher über die Kommunikation mit Menschen mit Demenz im Pflegeheim. Und dieses Beispiel möchte ich gerne mitgeben und wir haben ganz viel gesprochen und dann wollten wir einen demenziell veränderten Bewohner besuchen. Und das Team sagte uns, ja, da oben, oh, da ist ein schwieriger Mann, ein Lehrer, der verweist immer alle aus seinem Zimmer, ganz schwieriger Mann. Und Erich Schützendorf so, ja, diesen schwierigen Mann, den möchte ich mir gerne mal anschauen. Ist dorthin, hat seine Hand eben angeboten und es hat 30 Sekunden gedauert und da saßen diese beiden gestandenen Männer da und haben sozusagen Händchen gehalten. Und es ging in den nächsten Minuten nur darum, oh, Sie haben aber kräftige Hände, ja, und Ihre sind ja ein bisschen kalt, ja, dann wärmen wir uns die. So, es war gar nicht wichtig, was gesprochen wurde, sondern diese echte Nähe. Ich bin jetzt und hier bei dir und folge dir. Also ein bisschen mehr Ruhe reinbringen und ein bisschen mehr abwarten. Dann gibt's noch diese 7-Sekunden-Regel, wenn ich eine Frage stelle, innerlich bis 7 zählen, ja? Weil wenn nicht sofort eine Antwort kommt, dann stellen wir schon die nächste Frage. Und oft für Menschen mit Demenz ist das zu viel, weil da war doch eben schon eine Frage und noch eine Frage. Auch dann schalte ich ab. So, also lieber mal reagieren als die ganze Zeit agieren. Mhm. Und gerne auch über Gegenstände ins Gespräch kommen.
In Begegnungen mit Menschen mit Demenz erleben wir Verhalten, das uns im Alltag erschreckt, das wir selber nicht einordnen können. Da ruft jemand ständig nach seiner Bezugsperson, eine ganz persönliche Erfahrung, die Mutter von einer sehr guten Freundin. In Vorarlberg würden wir sagen, eine sehr bigotte Bäuerin, eine sehr einfache Frau, eine sehr gläubige Frau, die mit Demenz, in einem fortgeschrittenen Stadium mit Demenz, mit Schimpfwörtern um sich geworfen hat, wo die Kinder dieser Frau gedacht haben, die kennt die doch sicher gar nicht. So, also da haben wir unterschiedlichste Verhaltensformen, bis hin zur Frage, wer bist du eigentlich? So, dann, aber Papa sollte mich kennen. So, all diese Themen haben wir da. Wie schaffen wir denn einen angemessenen, guten Umgang, jetzt ohne da Profis sein zu müssen oder so, aber so im Alltag als, vielleicht als Angehörige, als Freiwillige, wie schaffen wir da einen angemessenen Umgang?
Und da sind so viele Punkte. Ich würde am liebsten, du hast etwas ganz Wichtiges angesprochen, das ist diese Rollenwechsel, der stattfindet, oder man nennt es auch professionell die personelle Desorientierung. Menschen mit Demenz gehen in fortgeschrittener Demenz in ihrer Zeit zurück. Das heißt, eine 80-jährige Dame fühlt sich auf einmal wie 20, 30. Man sagt, Menschen mit fortgeschrittener Demenz gehen so in das Alter zwischen 5 bis 25, 30 zurück. Und wenn ich mich wie 20 fühle, und da steht jemand, der ist 50 und behauptet, mein Sohn zu sein, dann denke ich, der hat doch einen Knall. Kann ja gar nicht sein. Was will der denn von mir? So, und zieh mich zurück. So, das ist ja ein total normales Verhalten, wenn man die Brille der Demenz in dem Moment aufsetzt. So, deshalb bitte Rollen loslassen. Der Sohn wird zum Vater, die Zeitpolsterbesucherin wird auf einmal zur Geliebten von früher. Wir kennen uns doch und du bist doch meine Süße von damals. So, es ist egal, wer wir sind in dem Moment. Das müssen wir loslassen. In der Welt des Menschen mit Demenz, in dem Anderland, ist das gerade so. Und dann müssen wir mitgehen. Und manchmal gibt es dann eben auch Situationen in der Häuslichkeit, wenn ich meine Frau erst später geheiratet habe, dann erkenne ich sie jetzt vielleicht gar nicht mehr. Und dann will die auch noch immer was von mir und sagt mir, was ich zu tun habe. So, jetzt zieh mal das an und mach dich da mal für den Arzt fertig und iss doch mal was. Ich will mir aber nicht die ganze Zeit von dieser alten Schabracke etwas sagen lassen, weil ich bin noch ein 30-jähriger Herr und wo ist eigentlich meine Heike von damals und wer sind diese ganzen Leute? Es gibt diesen schönen Spruch, es gibt kein herausforderndes Verhalten, es gibt nur herausfordernde Situationen. Das lenkt den Blick ganz woanders hin. Da müssen wir gucken, was ist drumherum und nicht er ist schuld oder sie ist schuld, sondern was kann es gerade sein, was ihn dahin bringt in diese Reaktion oder in dieses Handeln. Ja, also das hat viel mit Loslassen der eigenen Erwartungen eben auch einfach zu tun. Und der Erich Schützendorf sagt immer, dass es ist ein Anderland, in dem Menschen mit Demenz wohnen. Es ist ein Land der Poesie, der Zärtlichkeit, des Kindhaften, nicht des Kindischen, sondern des Kindhaften. Und eben ein Land, wo der Verstand nicht mehr alles ist. Und wir müssen in dieses Land reisen. Die kommen nicht mehr zu uns. Wir müssen quasi als Volkskundler und nicht nur als Touristen in ihr Land reisen. Und dort können wir ihnen auf Augenhöhe begegnen.
Okay, also das heißt, ich versetze mich da jetzt in die Lage und sage, ich mache den ersten Kontakt. Ich bin das erste Mal bei einer Frau, bei einem Mann, die fortgeschritten an Demenz erkrankt ist, dann gehe ich da in einen Kontext, in dessen Haus, in dessen Wohnung, in dessen Umfeld, mache mir ein Bild und werde aber feststellen, wenn ich mich einlasse, die Person ist gar nicht dort, sondern die ist an einem dritten Ort, also nochmal woanders vielleicht. Und mir gefällt dieses Bild zu sagen, ich bin da quasi forschend unterwegs, um zu entdecken, wo ist denn die Person jetzt eigentlich?
Genau. Wo können wir uns treffen? Ja. Wo kommen wir zusammen?
Mhm. Ja. In einer früheren Podcast-Folge hatte ich das Vergnügen, mit einer ausgebildeten Krankenschwester, die sich dem Thema Demenz annimmt und ein Buch geschrieben hat, Der Bademeister ohne Himmel, und erzählt die Geschichte eines Mannes, der alt und dement wurde, allein lebt, und eines 15-jährigen Mädchens, das im selben Haus wohnt. Und sie beginnt sich mit dem anzufreunden. Und es gibt eine herzzerreißende Szene. Der frühere Bademeister war Bademeister. Und sie hat im Keller bei ihm Schwimmflügel gefunden. Und dann hat sie sie aufgeblasen und im Wohnzimmer aufgestellt. Und er hat begonnen, den Schwimmkurs zu geben. Also eigentlich war er ja nicht in dieser Wohnung, sondern er war dann im Freibad und hat Schwimmkurs gegeben. Und was in dieser Geschichte so deutlich wird, ist, dieses Mädchen hat sich eingelassen darauf, hat entdeckt, in welcher Welt ist die Person jetzt, und hat sich genauso verhalten. Nämlich hat gesagt, ja, drei Jungs, drei Mädels hier, alle haben Schwimmflügel an, es kann losgehen.
So. Super, wunderschön.
Und das ist quasi das, so dieses Stück der Reise, das es zu tun gilt. Mhm. Und die Haltung, die dazu, wie würdest denn du beschreiben, welche Haltung hilft uns denn da in der Vorbereitung? Also in welche Rolle finden wir uns denn ein, wenn wir da hingehen? Im Idealfall.
Neugierig sein auf das, was jetzt passieren darf, und auf Augenhöhe dem Menschen begegnen und ja, Volkskundler sein. Begeben Sie sich in dieses Land des Gefühls. Und ich, wie gesagt, durch Menschen mit Demenz können wir auch wieder lernen, wo stehe ich eigentlich gerade? Wie geht's mir denn wirklich? So, weil, ne, das verdecken wir ja oft durch unseren Verstand, weil uns das noch möglich ist. So, und deshalb, und weniger ist mehr. Aber einen wichtigen Tipp möchte ich noch mitgeben. Das ist wieder die Art der Kommunikation, die Validation. Wenn jetzt jemand jammert und zum Beispiel sagt, ach, ich möchte sterben, mir geht's nicht gut, ich möchte sterben. So, dann tendieren wir ja dazu zu sagen, aber Frau Meier, ja, verstehe ich, bin heute Morgen auch mit schlechter Laune aufgewacht und oh, mir war auch gar nicht gut. Aber wissen Sie was, dann habe ich einen Spaziergang gemacht und dann ging es wieder gut. So, wollen wir einen Spaziergang machen? Dann versuche ich, ihr Gefühl klein zu reden und ihr etwas Neues einzureden. Das mag kurz helfen, ist aber nicht das, was sie braucht, sondern bleibt bei diesem Thema, auch wenn sich das innerlich erstmal nicht richtig anfühlt, sozusagen, sondern wiederholt das, was sie gerade gesagt hat, als Frage. Sie möchten sterben. Und auch in dieser Tonalität, also dieses Thema anzusprechen, das fällt ja schon wahnsinnig vielen schwer, so dann wirklich diese Frage, aber dann wird das auch alles noch viel größer. Nein, in dem Moment, wo man das als Frage wiederholt, fühlt die sich ernst genommen. Ha, hier versteht mich jemand. Und dann in die Extremen gehen. Das heißt zu sagen, was ist denn das Schlimme am Tod am Leben, und was ist das Schöne am Tod? So, sprecht über das, was sie gerade gesagt hat, weil das ist ihr Thema gerade. Ihr das ausreden zu wollen, dann kommt es irgendwann wieder hoch. So, und das, was dann passiert, kann sein, dass die Frau auch anfängt zu weinen. Wunderbar. Wenn ein Körper nicht mehr weint, wenn eine Seele nicht mehr weint, da dann ist nicht mehr viel zu helfen. Also wenn Tränen kommen, lasst sie zu. Dann passiert noch etwas, dann wird verarbeitet. So, und bei dieser Frau ging es genau darum, dass sie viel zu früh ihre Tochter verloren hat. Und dieser Schmerz wird immer, immer wieder hochkommen. Und das wegzureden, geht nicht. So, wissen wir alle, so eine Trauer, die hört irgendwie nie auf und die kommt immer wieder hoch. Und gerade damals hat man sich das wahrscheinlich dann auch nicht erlaubt, groß zu trauern. So, dann Augen zu und durch. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, Augen, Unkraut geht nicht, unsere blöden Sätze, mit denen wir groß geworden sind. So, also traut euch in diese Themen reinzugehen und dann fühle ich mich validiert. Ich fühle mich gesehen und ernst genommen und angenommen. So, und wenn da Wut ist oder das Beispiel, was du gegeben hast, dass eine Frau, die sich nie getraut hat zu meckern, jetzt auf einmal in ihrer Demenz immer die Schimpfwörter nutzt, die ihr immer verboten worden sind. Das zeigt ja auch, in einer Demenz, wie gesagt, diese Mauern werden eingerissen und all das kommt hoch, was man vorher versucht hat zu deckeln. Deshalb an uns, vermeintlich jetzt noch Gesunde, geht zur Therapie, wenn da irgendwelche, ja, wirklich Schmerzen im Herzen noch sind, in der Seele, die ihr versucht habt wegzudeckeln. Wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann macht es sichtbar, holt es hoch, weil sonst holt es euch in der Demenz wieder ein. Mhm.
Also die eigene Vorsorge, damit es dann die Menschen mit uns selber leichter haben, sagst du, kümmert euch mal um eure eigenen Themen. Ja. So dass es dann hinterher den anderen nicht so schwer macht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, bei meiner Großmutter, ganz klares Beispiel. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie sich wahrscheinlich wie 20, 30 fühlt. Irgendwann stand sie bei uns vor der Kellertür und sagte, ich möchte nicht mehr den Müll runterbringen. Ich habe Angst, dort unten vergewaltigt zu werden. Und meine Großmutter war damals Ende 80. Und ich habe natürlich unwissend reagiert, ach Omi, ich glaube nicht, dass dich noch jemand da unten im Keller vergewaltigen wird. So. Und am Abendtisch saß ich mit meiner Familie zusammen und wir haben uns darüber köstlich amüsiert, dass eine fast 90-jährige Frau denkt, sie wird vergewaltigt. Das tut mir heute in der Seele weh. So, das tut mir so leid, dass ich das nicht gesehen und gespürt habe. Sie hat mir damit etwas gezeigt, was sie wahrscheinlich ihr Leben lang niemandem erzählt hat. Und dieses Bild des Kellers hat etwas in ihr hochgebracht, was wahrscheinlich passiert ist. So, ich hätte diese Angst von ihr völlig für bare Münze nehmen müssen und sagen müssen, ja, Omi, hast du Angst? Wovor hast du Angst? Vielleicht nochmal dieses Thema bearbeiten und ab dann sagen, natürlich übernehme ich ab jetzt den Müllgang. Ende der Geschichte. Muss sie nicht mehr hin. Mhm. Mhm.
Eindrückliches Beispiel. Ja, also dieses, wir reden ja so gerne über uns, wenn wir andere Menschen treffen und erzählen, was uns beschäftigt und was uns wichtig ist und was wir gerade erlebt haben. Und da sind wir jetzt dann in einer völlig umgekehrten Rolle. Nämlich zu sagen, wer bist du denn jetzt? Wie alt bist du denn jetzt? Was beschäftigt dich gerade? Welches Thema aus deinem Leben kommt jetzt da gerade hoch? Was passiert da? Also das, wie du sagst, neugierig sein, Neugierde haben, sich einzustellen darauf, ist etwas, das helfen kann. Jetzt haben wir auch Situationen, wo wir merken, reden geht noch gar nicht oder ist im Moment gar nicht angesagt. So, du hast das Beispiel gebracht, die Hand hinhalten, das kann funktionieren. Was ist denn das, was ich vielleicht auch für mich selber an Botschaft formulieren kann, das dann aber der anderen Person hilft, die da an Demenz erkrankt ist? Was wären dann so Dinge, die ich sagen kann, auch so ganz praktisch?
Ja, ich würde wieder eher weniger Stimme, weniger Transportmittel der Ratio nehmen, noch mehr in die Stille gehen. und sich trauen, Stille auszuhalten. Das haben wir ja komplett verlernt. Fortschrittsgesellschaft, höher, schneller, weiter, ich. Und auf einmal innehalten, achtsam sein, Gestik, Mimik beobachten. Und nochmal, das, was jetzt gerade funktioniert, heißt, ich lege meine Musik auf und guck, ich weiß, das ist sein Lieblingssong von früher, und guck, was das mit ihm macht. Und dann fangen wir vielleicht an zu wippen auf den Stuhl. Vielleicht traue ich mich sogar aufzustehen und ihn aufzufordern, zu tanzen. Tanzen, wunderbar. Also das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Geht noch viel länger als das Laufen, das Tanzen. Ich kann super in den nächsten Raum tanzen, aber gar nicht mehr so gut laufen. So, sich sowas aber auch zu trauen, ist ja auch nicht so einfach. Oder ein Mandala auszumalen. Blumen mitzubringen, die wir dann zusammen binden. Ein altes Fotoalbum angucken. Und es auch auszuhalten, dass ich das erstmal auf meinem Schoß habe und mir ein Foto für 3 Minuten angucke und gucke, was macht es mit dem Gegenüber. Vielleicht steigt er irgendwann ein, vielleicht auch nicht. Und trotzdem war ich da. Also nochmal, weniger ist mehr. Und auch den Menschen auf der anderen Seite etwas zutrauen. Das heißt, komm, wir machen jetzt zusammen Tee. Dieser Vorgang, Tee zu machen, hat ja unendlich viele Abläufe hinter sich. Wir stehen gemeinsam auf. Wir suchen das Teeset gemeinsam raus. Ich traue bitte auch dem Menschen mit Demenz zu, es rauszuholen, hinzustellen. Und wenn die Tasse falsch rum hingestellt wird, dann werde ich kommentarlos sie wieder richtig hinstellen. So, dann reichst du mir mal bitte das Wasser oder füllst du das Wasser ein. Auch das, etwas Schweres, also wortwörtlich etwas Schwerwiegendes, den Menschen zuzutrauen, das gibt mir Körperinformationen. Eine Ergotherapeutin sagte zu mir, weißt du, wenn du eine Feder auf die Hand legst, die spürst du gar nicht. Aber wenn du eine Flasche Wasser in der Hand hältst oder ein Buch, dann macht das was mit deinem Körper. Und Menschen mit Demenz müssen sich über den Körper spüren. Das ist ganz, ganz essentiell wichtig. Deshalb fangen auch so viele Menschen an zu nesteln, oder sich selber zu schlagen. Das ist, so spüre ich mich. Ich weiß, wo ich bin und ja, fühle meine Grenzen wieder. Also dann geht in Aktion und kommt über diese Aktion so. Welchen Tee soll es denn sein? Wollen Sie mal riechen? Wollen Sie mal am Minztee riechen? Ja, nee, der riecht aber muffig. Ja, weil auch ein Geruchssinn sich in einer Demenz verändern kann. Dann riechen wir so lange an einem Tee, bis der sagt, ja, der ist es. So, dann Wasser kochen. Gucken, wie lange dauert das Wasser, bis es dann kocht. Kocht es endlich so? Also Sie merken schon, oder du merkst, da sind so ganz viele Schritte dabei. Wir hetzen oft so durch den Alltag und denken, das ist so nebenbei. Nein, macht aus so einer Beschäftigung wie Tee kochen, macht ein Ritual draus. So, oder ein Gottesdienst online zusammen gucken oder ein Museumsgang online zusammen sehen, so, oder in die Straßen per Google Maps von früher zu gehen. Also ich gebe hier ganz viele Impulse, damit man merkt, oh, was man alles machen kann.
Okay, ja, total spannend und berührend. Jetzt bist du ziemlich lange mit dem Thema unterwegs, ja? Hast die eigene Geschichte, die quasi mit der Konfrontation der Situation mit deiner Großmutter losgetreten wurde. Hast du den Eindruck, es verändert sich bei uns gesellschaftlich etwas, das Thema kommt mehr an, oder beginnt man quasi jedes Jahr mit den anderen Leuten wieder ganz von vorne, oder breitet sich das Wissen rund um Demenz langsam aus? Wie nimmst du das wahr?
Ja, langsam war das Stichwort. So, also es passiert ganz viel. Also hier in Deutschland haben wir offiziell 1,8 Millionen Menschen mit Demenz leben. Über 70% werden noch zu Hause gepflegt und von diesen über 70% nehmen gerade mal ein Drittel Hilfe an.
Okay.
Und da liegt das Problem. Es gibt so tolle Angebote. Auf der einen Seite fehlen uns oft viele Ehrenamtliche, aber auf der anderen Seite ist dieses Wissen überhaupt von dem Hundebesuchsteam, von dem Tanzkurs, von dem Kunstkurs, das ist gar nicht draußen. Und da sind wir als Nachbarschaft, als Gesellschaft gefragt, sobald ich etwas von diesen Themen erkenne, verstehe, sehe, weiß, das weiterzutragen, sich darüber zu unterhalten. offen zu sein. Und jeder einzelne von uns sollte im Straßenbild eben auch stehen bleiben. Und deshalb ist es so schön, dass ihr macht, was ihr macht. Das ist eine gute Sache, weil ihr somit auch Brücken baut zwischen gesund, vermeintlich pflegend, aber auch den pflegenden An- und Zugehörigen, weil wenn die keine Unterstützung bekommen, sind die Nächsten, die ausbrennen und zum Pflegefall werden. Insofern, ja, das ist eine Sache. Wir alle sind gefragt. Nicht immer nur in Richtung Politik zeigen und sagen, das Gesundheitssystem ist so schlimm, die sind schuld. Ja, sind sie auch. Aber im Endeffekt ist es, das geht uns alle an. Also, das dürfen wir nicht wegschieben.
Ja. Das trifft so den Ansatz, den wir stark verfolgen. Wir sind ja in der Vorbereitung, in Deutschland aktiv zu werden. In Österreich gibt es uns inzwischen in 7 Bundesländern, was total schön ist. Und dennoch geht's mir ja selber so, dass ich mir denke, wie du sagst, Mama, langsam. So. Ich meine, da müsste doch viel mehr gehen und das müsste doch viel schneller gehen. Aber es sind so Themen, die uns einfach auch ganz persönlich beschäftigen, die uns als Personen fordern, die uns in unseren Haltungen, in Verhaltensänderungen fordern, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich glaube, es braucht einfach Zeit und den Mut, immer wieder von den Einzelnen zu sagen, ich setze einen Schritt, ich probiere was aus, ich lasse mich ein. Das erlebe ich als etwas total Schönes. Liebe Sophie, wir kommen Richtung Ende des Podcasts, aber was hast du denn vor die nächste Zeit? Also du sprühst so vor Energie, das war es jetzt noch nicht, was du schon machst. So, erzähl uns doch noch so über deine Lust an, also wo zieht's dich denn hin mit dem Thema?
Ja, da kennst du mich schon ganz gut durch diese kurze Zeit, die wir miteinander gesprochen haben. Ich habe schon wieder so ein Calling, so ein Inner Calling, eine Stimme der Intuition, die schon wieder so laut wird. Ich möchte weiter, ich möchte noch mehr und ich möchte kleine Inseln der Begegnung schaffen. Und ich bin gerade dabei, ein Demenz-WGs und ein kleines Demenzdorf und vielleicht später auch mal ein Hotel zu entwickeln, so das sollen so kleine Sonnen sein, wo ja die in die Nachbarschaft rausstrahlen. Also mir ist es ganz wichtig, dass wir dann Kooperationen zu den Kindergärten, Schulen, Tanzschulen, Museen um die Ecke und haben, so dass das ein von innen nach außen und wieder zurück, dass da eben diese Brücken, die ihr auch in der Häuslichkeit baut, die bei uns dann im Quartier gebaut werden. Und dass Lebensfreude und Lebensglück auch bis zum letzten Atemzug möglich ist. Und daran arbeiten wir gerade.
Das klingt super spannend. Ich bin schon ganz neugierig, wenn es da dann erste Umsetzungen gibt, welche Erfahrungen ihr macht und wie das gelingt. Zum Schluss unseres Podcasts stellen wir allen unseren Gästen immer dieselbe Frage, liebe Sophie. Was zählt im Leben?
Es kommt nicht darauf an, was du erreicht hast, sondern wen du erreicht hast.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine Erfahrungen, deine Sicht im Umgang mit Demenz, mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, zu schildern, dass wir einiges mitnehmen dürfen hier an dem, wie wir uns selber vorbereiten können, dass du dir diese Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
Danke, dass ihr macht, was ihr macht.
Und alle, die das Thema vielleicht vertiefen wollen, auf unserer Lernplattform learn2care.eu gibt es auch Kurse über Demenz sowie viele andere kostenlose Kurse. Das noch als kleine eigene Werbeeinschaltung. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Der Podcast gefällt Ihnen? Wir freuen uns, wenn Sie diesen zum Beispiel auf Social Media teilen und anderen davon erzählen. Sie haben Interesse, selbst auch anderen zu helfen und dabei für sich vorzusorgen? Bei Zeitpolster sind Sie richtig. Sie können helfen, eine Gruppe gründen oder mit anderen organisieren. Sie können uns auch finanziell mit einer Spende unterstützen, damit wir möglichst vielen Menschen helfen können. Danke, dass Sie helfen.